Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Meine lieben Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest verbracht und da möchte ich auch gerne einsteigen, heute für die Folge heute. Denkt mal zurück vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hattet ihr ein Weihnachtsfest, wie ihr es noch nie gehabt habt, wie es Deutschland auch noch nie gesehen hat und wie auch es hoffentlich in Zukunft auch nicht wieder auftreten wird. Wir hatten einen, da komme ich noch genauer drauf zu sprechen in dieser Podcast-Folge, einen Lockdown. Wir konnten uns mit nahezu niemanden aus unserer Familie treffen. Die Altenheime waren verschlossen. Wir konnten unsere Rentner, Verwandten nicht besuchen, unsere Großeltern. Es war alles irgendwie abgeschlossen und verboten. Man konnte nur mit wenigen engsten Verwandten, noch nicht mal Bekannten, das Weihnachtsfest begehen. Das erste Jahr Corona war dann schon vorbei fast. Ja, nicht ganz, wenn man es genau betrachtet, schon. Und die chinesischen Informationen ja, rechtzeitig gemerkt hat und bemerkt hat, die ja schon Ende 2019 aufkeimten. Also Corona ist dann jetzt schon 6 Jahre her oder alt. Aber dann auch relativ viel verschwiegen wurde Anfang 2020 und erst nachdem Karneval zum Multispreader-Event in Deutschland geworden ist und natürlich Italien mit Bergamo und die Umgebung dort mit den extremen Fallzahlen und auch deutlich explodierenden Todesfällen dann immer schlimmer wurden, wurde dann im März 2020 mit dem ersten Lockdown reagiert. Das Thema Lockdown wird heute auch noch ein bisschen besser behandelt, genauer behandelt werden mit Sinn und Unsinn dieser Lockdown-Maßnahmen. Und dann zog sich das Ganze durch 2020 hindurch im Sommer, wie es eben bei einer Viruspandemie mit einem erogenen Keim, also einem Keim, der durch Tröpfcheninfektion weitergegeben wird, dass im Sommer die Zahlen abebben, hat man im Sommer schon fast wieder gedacht, ach ja, das wird wohl nicht so schlimm werden. Und dann sind natürlich saisonbedingt im Herbst die Zahlen wieder hochgegangen. Eine Impfung gab es noch nicht. Das ist das Thema der nächsten Corona-Reihe, die dann eben sich im Jahr 2021, also 5 Jahre 2026, dann behandelt wird. Wenn es um die Impfung geht, und die Impfung ist ja natürlich ein ganz spezielles Ding von Karl Lauterbach, während die Maskenaffäre, die auch jetzt ja Inhalt eines Untersuchungsausschusses sein soll oder schon ist, man hört da, finde ich, viel von, natürlich Jens Spahn als Gesundheitsminister in 2020 natürlich im Zentrum des Interesses stand und wie er mit der Maskenpflicht oder auch mit Nicht-Maskenpflicht oder auch wie die Masken überhaupt eingeordnet worden sind am Anfang und hinterher komplett anders, das ist höchst spannend, das ist schon fast True Crime oder auch teilweise auch nur, vielleicht ist es ja auch True Crime, wie Politik mit der öffentlichen Information umgeht, wenn die Politik, ob nun berechtigt oder unberechtigt, ihren Willen in Bezug auf die Bevölkerung durchsetzen kann. Das alles wird heute behandelt in 3 einzelnen Unterkapiteln und es ist höchst spannend, genau wie die ersten beiden Folgen, die ihr unten verlinkt findet. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört dort rein und seid gespannt, was ich euch heute alles zu berichten habe. Ja, das erste Jahr der Corona-Pandemie war ja gezeichnet durch Maßnahmen, die, wenn man sich die zu dem Zeitpunkt genau angeguckt hat, auch schon oft recht widersprüchlich waren. Teilweise wurden Aussagen an einem Tag gemacht und 3 Tage später von Herrn Wieler zum Beispiel war das, glaube ich, wieder verworfen und wieder eingesetzt. So waren teilweise Masken nicht wirksam, wobei man noch gar nicht gesprochen hatte, über welche Masken wir eigentlich reden. Und dann waren Masken plötzlich doch wieder wirksam. Dann war Lockdown wichtig für ältere Menschen. Und plötzlich wurden die Schulen zugemacht, was auch diskutiert worden ist. Die Länder in Europa und in der Welt haben das sowieso alles etwas unterschiedlich gemacht. Es gab eben überall Lockdowns. Es gab unterschiedliche Varianten von Lockdowns. Es gab die Maskenpflicht mit bestimmten Masken, natürlich hinter FFP2, aber auch die normalen OP-Masken waren in der Diskussion. Dann gab es das Thema Social Distancing, was ja mit Lockdown auch erreicht wird, aber eben auch ohne Lockdown konnte man Social Distancing durchführen. Und all die Versuche, herauszufinden, ob man irgendeine Pandemie in der Vergangenheit hatte, die als Muster galt. Und die Hauptmusterpandemie war tatsächlich die Pandemie aus dem frühen 20. Jahrhundert, die spanische Grippe, die über die ganze Welt sich ausgebreitet hatte und vor allem sehr gut untersucht wurde im Umfeld von Washington, Philadelphia und New York. Und da wurde man fündig in bestimmten Dingen wie Social Distancing, Maskenpflicht und ähnliche Dinge. Was man vergessen hatte, was man überhaupt nicht beachtet hat, dass wir eine Covid-Pandemie, eine SARS-Covid oder eine MERS und SARS-Covid, vor allem SARS-Covid-Pandemie, oder eigentlich war es noch keine echte Pandemie, es war eine lokale, sich ausbreitende Epidemie in Asien, vor allem in Südkorea, ja, schon hatten. Und zwar, das müsste ich jetzt nachgucken nochmal, 2013 war das, glaube ich, oder vorher. Ich werde es nochmal unten verlinken, wann das war. Jedenfalls in dieser SARS-Covid-1 letztendlich Epidemie wurden viele Maßnahmen ergriffen, die als Muster für Länder galten, die eben diese erste Pandemie oder fast Pandemie durchgemacht hatten und von den Maßnahmen profitiert haben. Dass diese Maßnahmen dann nicht von den europäischen Ländern und anderen Ländern, die damals ja nicht betroffen waren, übernommen worden sind, ist mir bis heute nicht klar. Also überhaupt ist mir nicht klar, wie man Dinge, die bekannt waren, die in Papieren dem Bundesministerium für Gesundheit, aber auch dem Bundestag vorlagen, überhaupt gar nicht eingearbeitet worden sind. Auch heute werde ich dieses Papier unten wieder verlinken, dieses Papier Bundestag, ich meine 2017, Legislaturperiode XYZ, auf alle Fälle lag das vor. Und da wurde tatsächlich eine Pandemie beschrieben mit den Maßnahmen, mit den Auswirkungen und quasi eins zu eins beschrieben, wie die Corona-Pandemie sich dann entwickelt hat. Hätten die Politiker da mal reingelesen, hätten dieses Schriftstück nicht in den Briefkasten, in die Schublade gesteckt, dann wären wahrscheinlich manche Dinge in der Corona-Pandemie besser und auch wirksamer verlaufen. Also seid gespannt, welche drei Themen ich nun für euch aufbereitet habe.
Ja, im Dezember 2020 kam es dann zum sogenannten harten Lockdown. Ich möchte jetzt hier Auszüge aus einer Pressekonferenz veröffentlichen und die könnt ihr unten komplett euch aufrufen auf YouTube. Oder ich glaube ARD ist es, werdet ihr unten sehen, könnt ihr unten in den Shownotes gucken. Und ich werde hier die Essentials von der Bundeskanzlerin Angela Merkel hier zur Einleitung des Themas Lockdown abspielen.
Ja, meine Damen und Herren, die Bund und Länder haben heute früh beraten und auch schon in den letzten Tagen einen Beschluss vorbereitet. Ausgangspunkt und Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass die Maßnahmen, die wir am 2. November begonnen hatten, nicht gereicht haben. Nachdem wir eine Zeit lang das exponentielle Wachstum stoppen konnten und eine Seitwärtsbewegung hatte, haben wir seit einigen Tagen wieder steigende Fallzahlen und ein exponentielles Wachstum. Und das bedeutet, dass wir auch sehr viele Tote zu beklagen haben. Sie verfolgen die Statistik ja alle. Und wir wissen, dass auch das Gesundheitssystem schon sehr stark belastet ist. Und unser Auftrag oder unser Vorhaben war ja immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf und daraus resultieren die Beschlüsse, die heute gefasst wurden. Ziel bleibt, das will ich hier nochmal unterstreichen, dass die Kontaktnachverfolgung wieder möglich wird. Das heißt, wir brauchen Inzidenzen von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen und geringer. Das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Feiertage, das wissen wir. Aber wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch. Wir haben miteinander beschlossen, dass die Verordnung der Länder bis zum 10. Januar gelten werden. Also dann erst einmal, aber das Ziel bleibt eben, die Inzidenz runterzubringen. Das heißt, wie es Anfang Januar weitergeht, können wir heute noch nicht sagen, sondern es hängt dann von den Ergebnissen ab, die wir erreichen. Wir bleiben bei den persönlichen Kontakten dabei, dass Freunde, Verwandte und Bekannte sich treffen können mit maximal 5 Personen und 2 Hausständen. Und es gibt nur über die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember davon eine Ausnahme, nicht aber zu Silvester und Neujahr. Diese Ausnahme heißt, dass man über den eigenen Hausstand hinaus noch 4 weitere Personen einladen kann, und zwar aus dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartner, Partner oder Verwandte der geraden Linie, das sind Eltern und Geschwister, Eltern und Kinder, sowie auch für Geschwister gilt das. Aber es wird an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, wenn sie andere Hausstände aus der Familie zu Weihnachten zu sich einladen, wann immer möglich die Kontakte 7 Tage vorher zu reduzieren, also eine Schutzwoche einzulegen. Silvester und Neujahr, also die normalen Kontaktbeschränkungen, keine Sonderregeln. Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember, den Einzelhandel schließen und nur noch für Lebensmittel und ähnliche dringende Waren des täglichen Bedarfs offen halten. Es wird auch darauf geachtet, dass der Verkauf von Nicht-Lebensmittelprodukten im Lebensmitteleinzelhandel nicht ausgeweitet wird. Und es gibt ein Verbot des Verkaufs von Pyrotechnik vor Silvester. Das wird vom Bundesinnenministerium per Verordnung sichergestellt. Es müssen auch schließen die Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, wie zum Beispiel Friseure. Und an den Schulen sollen die Kontakte deutlich eingeschränkt werden, ebenso bei den Kindertagesstätten. Das bedeutet, dass Kinder wann immer möglich zu Hause betreut werden. Und daher werden im Zeitraum ab 16. Dezember, also ab Mittwoch, die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt. Es werden Notfallbetreuungen bereitgestellt und es werden Regelungen zum Distanzlernen angeboten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen erlassen werden. Kindertagesstätten, wie gesagt, analog zur Schule. Wo immer möglich sollen die Kinder zu Hause betreut werden. Es werden die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gebeten, Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen anzubieten vom 16. Dezember bis 10. Januar. Und was die Frage von mitnahmefähigen Speisen für den Verzehr zu Hause durch Gastronomiebetriebe anbelangt, so bleibt das weiter möglich. Aber der Verzehr vor Ort wird untersagt. Sie wissen, dass wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder eine Situation hatten, in der doch sich Ansammlungen von Menschen vor Einrichtungen ergeben haben, wo der Verzehr möglich war. Gottesdienste sind nur unter engen Voraussetzungen möglich. Wir werden dazu Gespräche mit den Kirchen führen. Das wird das Bundesinnenministerium machen. Eine besondere Beachtung finden die Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste. Hier soll eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche angeboten werden. Wir raten von Reisen im Inland und Ausland, die nicht zwingend notwendig sind, ab. Und die Quarantäneregeln werden dort so weitergeführt, wie sie heute sind. Es wird umfangreiche Wirtschaftshilfen geben. Dazu wird der Bundesfinanzminister etwas sagen. Und wir haben damit ein umfassendes Maßnahmenpaket verabredet, das natürlich die Lebenssituation vieler Menschen beeinflusst Und das dazu führt, dass die Kontakte stark reduziert werden. Und deshalb möchte ich A, den Menschen in Deutschland danken dafür, dass sie in einer großen Zahl bislang die Regelungen eingehalten haben, und möchte alle ganz eindringlich bitten, auch in den nächsten Tagen von Kontakten, die nicht unbedingt notwendig sind, Abstand zu nehmen und damit einen Beitrag zu leisten, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Und ich möchte vor allen Dingen denen, die in den Krankenhäusern arbeiten, den Ärzten, den Schwestern, den Pflegern in den Altenheimen, ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Für sie wird dies ein sehr schweres Weihnachten, und unsere Beschlüsse sind deshalb dringend geboten, um gerade sie auch zu unterstützen und Menschen mehr gesundheitliche Sicherheit zu geben. Herzlichen Dank.
Ja, wenn man sich vorstellt, wie das Weihnachtsfest vor 5 Jahren abgelaufen ist, dann kann man sich das heute ja eigentlich kaum noch vorstellen. Man hat es vielleicht teilweise vergessen, man hat es verdrängt, und es ist auch gar nicht schlimm, es zu verdrängen. Aber im Hinblick auf weitere Maßnahmen in der Zukunft, es ist ja durchaus eine neue Pandemie mit anderen Erregern denkbar, sollte man vielleicht doch über einige Dinge nachdenken. Ich werde heute das Thema Lockdown nur allgemein ansprechen. Ob es Alternativen zum Lockdown gibt oder wie auch immer, es bewertet wird es später, wenn jetzt rauskommt, langsam, gerade in den letzten 2 Jahren, welche Lockdown-Arten eigentlich nötig waren und welche Länder es vielleicht besser gemacht haben. Ich möchte gerne diesen zweiten Lockdown 2020, der erste, den habe ich ja schon in der ersten Folge oder in der zweiten Folge behandelt, kurz mal zusammenfassen. Mit dem Winter kommt die zweite Infektionswelle, also 2020 im Winter. Die Corona-Zahlen steigen. Es gibt ab dem 2. November 2020 erstmals einen Teil-Lockdown, in dem Restaurants, Theater und Sportvereine schließen müssen. Man darf sich aber mit bis zu 10 Leuten treffen. Weihnachtsmärkte finden nicht statt. Am 16. Dezember 2020, das ist der Lockdown, der gerade von Frau Merkel angesprochen wurde, kommt es dann aber doch. Der harte Lockdown. Wieder schließen Kitas und Schulen. Es gibt nur noch eine Notfallbetreuung. Nur noch die nötigsten Geschäfte haben offen. Weihnachten darf man nur im kleinen Kreis gefeiert werden. Zu Silvester darf kein Feuerwerk verkauft werden. Und wie lange dauert dieser Lockdown? Letztendlich war ja eigentlich zunächst bis zum 10.01.2021 angekündigt, aber auch natürlich immer wieder Entscheidung und Entscheidung, Entscheidung, je nach den Zahlen. Am 22. Februar 2021, also mehr als einen Monat länger als zunächst geplant, dürfen in einigen Bundesländern, also auch nicht überall, die Schulen und Kitas teilweise wieder öffnen. Aber nur unter speziellen Regeln. Regelmäßige Corona-Tests, Maskenpflicht, teilweise nur Wechselunterricht. Daran könnt ihr euch bestimmt gut erinnern. Oder? Also ich kann mich gut erinnern. Vor allem auch, wenn es dann, als dann langsam gelockert wurde und später auch wieder verschärft worden ist, je nach den Zahlen. Auch in Spanien, da kann ich noch was zu erzählen später zu. Ab 4. März 2021 dürfen noch einige Geschäfte, Museen und Zoos wieder öffnen. Im Frühjahr folgt ein ziemliches Hin und Her, was die Schulen angeht. Teilweise gibt es nur Online-Unterricht, teilweise darf man zur Schule gehen. Und. Homeoffice, möglichst viel zu Hause arbeiten, weiterhin Kontaktverbote oder Kontaktlimitierungen und natürlich die Maskenpflicht, zu der ich dann gleich kommen werde. Ja, was soll der Lockdown eigentlich bewirken? Was ist die Idee des Lockdowns? Der Lockdown ist eine Maßnahme, die sich mit dem dritten Thema von heute kombinieren lässt, dem Social Distancing. Wenn man keinen Kontakt zu Menschen hat, die möglicherweise infiziert sind, kann man sich auch nicht anstecken. So einfach ist das. Ob das klappt, ist eine andere Sache. Ob es nötig ist, ist die weitaus wichtigere Frage. Ob das nötig war, in der Art und Weise, wie es vor allem die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch Spanien zum Beispiel durchgeführt haben, oder ob man auch einen leichteren Lockdown oder sogar wie manchen Ländern, wie Schweden zum Beispiel, nahezu gar keinen Lockdown verhängen musste. Ist das länderspezifisch? Geht das in anderen Ländern besser? Ist die Bevölkerung eine andere? Das möchte ich heute noch nicht beantworten, weil da gerade dieses Jahr 2025 und auch 2026 große Forschungen bestehen, wie Lockdown-Maßnahmen, überhaupt Corona-Maßnahmen in den verschiedenen Ländern sinnvoll und nicht sinnvoll waren und ob sich andere Länder auf uns projizieren lassen. Der Lockdown führt also dazu, dass man sich nicht trifft und dass man sich dann auch natürlich weniger ansteckt. Die Maßnahmen sind sinnvoll, die Maßnahmen sind auch durchaus wirksam. Frau Merkel hat eben was gesagt von Inzidenzen. Inzidenzen sind nur dann wichtig, wenn man weiß, wie viel von diesen Inzidenzen dann im Krankenhaus landen. Sie hat gesprochen von 50 auf 100.000 Einwohner pro Woche. Das sind lächerlich niedrige Zahlen, wenn man sieht, dass später in der Corona-Pandemie die Zahlen ja weitaus höher waren, als natürlich das Virusgeschehen viel, viel häufiger war, aber nicht mehr so gefährlich war. Also man kann im Prinzip von Inzidenzen alleine keine Ableitung machen. Man muss die Inzidenzen immer mit der, und da hat sie recht, Überlastung des Gesundheitssystems kombinieren und natürlich projiziert auf ein Wachstum, das dann eben, wie sie sagt, linear seitlich oder eben auch linear steigend oder sogar exponentiell ist. Dann kann man also so projizieren, wann das Gesundheitssystem überlastet ist. Also die Lockdown-Maßnahmen waren zu dem Zeitpunkt des Stattfindens sinnvoll überlegt. Ob sie so umgesetzt hätten werden müssen, ist eine andere Sache. Es geht um Schulschließungen, es geht um Wegschließen von Menschen in Seniorenheimen, es geht überhaupt von Isolation von Menschen, die man nicht mehr besuchen durfte. Und das ist kombiniert mit dem Thema Social Distancing ganz, ganz und sogar sehr eng verknüpft mit dem nächsten Thema, zu dem ich gleich komme. Ein echtes True Crime Thema, deswegen bleibt dran. Der Maskenaffäre um Jens Spahn, aber nicht nur um Jens Spahn herum, überhaupt die Maskenaffäre. Denn die Sinnhaftigkeit der Masken, welcher Masken und auch das Vertrauen in die Maskenwirksamkeit, das war wirklich im Jahr 2020 und noch darüber hinaus ein ganz, ganz heißes Eisen, wo aus meiner Sicht die Politiker ganz, ganz, ganz schlecht ausgesehen haben. Und jetzt komme ich zum unfassbarsten Anteil der Geschichte um die Corona-Maßnahmen, um die Maskenaffäre. Mit, aber nicht nur mit, sondern auch mit Jens Spahn, dem damaligen Gesundheitsminister. Was für Masken gibt es überhaupt? Es wurde sehr viel experimentiert. Es gab ja Phasen, zu denen es ja, an denen wir gar keine Masken hatten, ausreichend. Warum das so war, komme ich gleich noch zu. Aber wir hatten keine Masken. Und das Spannende war ja, dass als wir keine Masken hatten, obwohl aus anderen Ländern bekannt war, die Masken hatten, dass Masken wirksam sind, welche sage ich gleich noch, die Maskenwirksamkeit von Politikern, aber auch von sogenannten Experten angezweifelt worden ist. Also das Social Distancing war viel wichtiger. Natürlich, wenn man sich überhaupt nicht trifft mit irgendjemandem, braucht man auch keine Maske. Das lässt sich natürlich nicht durchführen, deswegen ist die Maske ein ganz, ganz wichtiges Tool. Aber was soll man machen, wenn man nicht ausreichend Masken für die Bevölkerung zur Verfügung hat? Warum das so war, komme ich gleich drauf. Es gibt die Masken, die man sich einfach bastelt. Also aus Stoff. Ich habe irgendwann Masken bekommen, ich habe mir Hemden gekauft und habe dann von der Hemdenfirma aus dem Hemdenstoff Masken bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo habe. Also mit ganz zweifelhafter Wirksamkeit. Wahrscheinlich eine gewisse Wirksamkeit in Richtung Abgabe von Keimen, aber eher nicht von Aufnahme von Keimen. Und auch vor allem, dann, wenn die durchgefeuchtet sind, ist es ja keine Membran, sondern einfach nur Stoff. Dann gab es die sogenannten OP-Masken, die es in verschiedenen Varianten gibt. Nur die, die man hinterm Ohr zusammenpappt, dann die richtigen OP-Masken, die man eben hinterm Ohr und unten und oben zusammenknotet. Also richtig die aus dem OP. Da kommt es immer darauf an, bei jeder Maske, dass die gut getragen ist, also leckfrei getragen wird. Das geht, manche meinen ja, das geht nicht, das geht sogar mit Brille. Ich habe stundenlang im OP operiert und hatte keine beschlagene Brille, nur das dazu. Und dann gibt es die sogenannte FFP2-Maske, also die Maske für Feinstaub und eigentlich aus der Industrie herrührend oder aus dem hochinfektiösen Bereich. Und diese FFP2-Maske, die es am Anfang so in der Menge, die man brauchte, gar nicht gab, obwohl in dem Papier, von dem ich gesprochen habe, 2017 im Bundestag, genau von diesen Masken die Rede ist und man die eigentlich hätte vorhalten müssen, ist die FFP2-Maske in beide Richtungen wirksam. Das heißt, sie schützt den Träger vor Aufnahme der Keime und sie schützt den Gegenüber vor Aufnahme von Keimen, also von Abgabe. Also man nimmt keine Keime auf und man gibt sie auch nicht ab, wenn sie dicht getragen wird. Also die einzig wirksame, die einzig wirksame Maske ist die FFP2-Maske. Die OP-Masken sind allenfalls wirksam, wenn ich weiß, ich habe mich infiziert und ich möchte nichts weitergeben und die Umgebung ist eben nicht infiziert. Dann kann man das tun, aber ansonsten sollte man eigentlich der Sicherheit beider Parteien die FFP2-Maske wählen. Dicht getragen. So, und nun komme ich zu der Affäre Jens Spahn. Die Affäre Jens Spahn ist noch nicht geklärt, deswegen sind manche Dinge auch sicherlich mit Vorsicht zu genießen. Es ist auch noch nicht nachgewiesen, dass es irgendwelche tatsächlichen strafrechtlich relevanten Fehler von Jens Spahn gab. Fehler sicherlich, da komme ich gleich zu. Und die Art und Weise, wie er jetzt damit umgeht im Rahmen der Bundestagswahl dieses Jahr und auch jetzt im Rahmen des Untersuchungsausschusses, ist schon bemerkenswert. Sehr interessant, wie Politiker, vor allem wenn die ihr Ressort wechseln, plötzlich vom alten Ressort ablenken oder vielleicht auf den Nachfolger, in diesem Fall Karl Lauterbach, verweisen und dann einfach sagen, ich bin ja nicht mehr zuständig. Also, was sagt Jens Spahn heute zu dem Thema?
Jens Spahn, zu Corona-Zeiten Bundesgesundheitsminister, wird das Maskendebakel nicht los. Der Vorwurf, er habe damals zu viele, zu teure Masken beschafft.
Masken waren weltweit nicht zu kriegen. Es war Wild West. Und ja, in der damaligen Zeit haben wir nicht nach Vergaberecht Masken beschafft.
Auch ein Sonderbericht belegt, Spahn hat die Maskenbeschaffung entgegen dem Rat seiner Fachabteilungen selbst in die Hand genommen. Er ließ Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro kaufen. Der Großteil davon wurde nie benutzt. Und der von ihm beauftragte Logistiker aus seiner Heimatregion war mit dem Ausliefern überfordert. Die Grünen werfen Spahn massives Fehlverhalten vor.
Auch in der Krise müssen die Profis ran. In der Krise müssen die Profis erst recht ran. Und das, was Jens Spahn gemacht hat, war mit politischer Gewalt den Profis die Beschaffung wegzunehmen und dadurch Milliardenschäden für den Steuerzahler auszulösen.
Um die Frage der Beschaffung wird es heute auch in der Enquete-Kommission gehen, nach dem Willen der Vorsitzenden mit dem Blick nach vorn.
Wie kann künftig krisenresiliente Beschaffung aussehen in einem Fall, wie wir ihn 2020 hatten? Weil die Zielkonflikte zwischen Sparsamkeit der öffentlichen Hand, aber eben auch Krisenbevorratung, die müssen in irgendeiner Form aufgelöst werden.
Damit bei einer nächsten Krise nicht wieder Fehler passieren, die Steuerzahler Milliarden kosten.
Alexander Budweg, man fragt sich ja als erstes, warum will die Kommission nach vorn blicken, wo die Alleingänge Spahns noch nicht wirklich aufgeklärt sind?
Nun, weil es sich eben nicht um einen Untersuchungsausschuss handelt, bei dem es dann um mögliches Fehlverhalten geht, sondern es ist eben das Wesen einer Enquete-Kommission, den Blick nach vorne zu richten und aus den womöglich in der Vergangenheit gemachten Fehlern zu lernen. Und das zeigt sich auch in der Art und Weise der Befragung. Jens Spahn und auch viele andere waren dort heute eben nicht auf der Anklagebank, sondern sie waren als sogenannte Sachverständige geladen, wenn man so will, als Zeugen. Und mit ihrer Hilfe will man dann eben schauen, was lässt sich aus dem, wie es damals gelaufen ist, für die Zukunft lernen, für womöglich die nächste Pandemie. Und das Ganze soll dann auch in einen Abschlussbericht einfließen.
Wie ist Spahn da aufgetreten?
Nun, auch wenn Jens Spahn nicht der einzige Sachverständige war, der da heute geladen war, so liegt der Fokus dennoch ganz klar auf ihm. Schließlich war er damals auch in der Hauptverantwortung als Bundesgesundheitsminister. Und ganz interessant war, dass direkt neben ihm Margarete Suthoff saß. Das ist jene Frau, die im Frühjahr dieses Jahres einen Bericht herausgegeben hat, der Jens Spahn, wir haben es gerade in dem Beitrag gesehen, massiv unter Druck gebracht hat. Die Rede war darin, dass Jens Spahn eben nicht als Team Wir, sondern Team Ich agiert hat, also viele Kompetenzen an sich herangezogen hat, ohne dafür tatsächlich die nötige Manpower auch in seinem Ministerium zu haben. Dennoch zeigte sich Jens Spahn heute relativ entspannt. Er hörte den Fragen zu. Natürlich kamen besonders kritische Fragen von der Opposition, aber auch darauf hatte er eigentlich immer eine Antwort.
Herr Spahn, es war also wilder Westen. Ich muss mal ein bisschen sortieren. Also er hatte auf alles eine Antwort. Jetzt ist es interessant. Es ist eigentlich unfassbar. Ich weiß gar nicht, welche Partei oder welche Parteien, die vom linken und rechten Rand, haben da wohl geschaut, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Der Untersuchungsausschuss, aus welchen Gründen, ist anscheinend vom Tisch. Es gibt eine sogenannte Enquete-Kommission. Wie wir gerade gehört haben, ist die Enquete-Kommission dafür zuständig, dass man in Zukunft Fehler nicht nochmal macht. Was ja durchaus Sinn macht, was auch eigentlich überhaupt Aufgabe einer Fehlerkultur oder Aufbearbeitung sein soll. Aber wenn wirklich strafrechtlich relevante Dinge passiert sind, auch wenn die vielleicht verjährt sind, sollte man die doch im Rahmen eines Untersuchungsausschusses, eines Ausschusses, der auch wirklich andere Maßnahmen ergreifen kann, verfolgen. Also ich finde das Ganze sehr obskur. Zur Maskenaffäre selber. Ich habe gerade nochmal recherchiert und ich hoffe, das wird auch nochmal zumindest mal journalistisch weiter verfolgt, wenn es die Politiker ja selbst nicht verfolgen wollen im Rahmen eines echten Untersuchungsausschusses. Es wurden Anfang 2020
Ende 2019, Anfang 2020 Hilfsgüter an China verschenkt, unter anderem auch Masken. In welchem Ausmaß die Masken damals wirklich gefehlt haben, ist nicht sicher. Es ist aber gesagt worden, relativ zeitnah in dem Jahr 2020, dass wenn man humanitäre Hilfe leistet, die eigene Versorgung nicht gefährdet sein darf. Jetzt hat Jens Spahn ja heute selber gesagt, es war wilder Westen, es gab keine Masken. Es war schwer, die zu besorgen. In der Phase hat man trotzdem Masken verschenkt. Das ist Fakt, das ist nachgewiesen. Man weiß nur noch nicht genau, in welcher Anzahl und wie das wirklich dann gefährdet war. Die deutschen Produzenten konnten nicht schnell genug nachproduzieren. Jens Spahn war sozusagen aufgerufen, die Masken, also unter anderem Masken, aber Masken im Ausland zu bestellen, sprich in dem Fall in China. Anscheinend über dubiose Kanäle mit vielleicht irgendwelchem Filz, also auch mit Korruption. Das Thema ist noch nicht ganz ausgestanden über befreundete Unternehmen. Auch sein Lebenspartner war damals mit im Gespräch. Also es sind schon Dinge, die man aufklären muss, auch heute noch aufklären sollte. Jedenfalls war es so, dass es die Masken nicht in ausreichender Zahl gab oder teilweise gar nicht gab. Das hat direkt dazu gemündet, dass die Masken, die an sich sinnvoll waren, von Herrn Drosten in seinem Podcast oder Herrn Wieler zeitweise, zumindest zeitweilig, als nicht nutzvoll oder wirksam bezeichnet worden sind. Und plötzlich, als Jens Spahn die Masken besorgt hatte, als die Versorgungslage besser war, plötzlich waren die Masken das Allheilmittel, was sie ja tatsächlich teilweise sogar sind. Ich habe es ja eben erzählt. Aber dieser Wechsel in der Politik mit Mangel vorher nicht offen umzugehen oder zumindest zu sagen, wir brauchen eine gewisse Zeit, bastelt euch eure eigenen Masken, guckt, dass ihr OP-Masken bekommt, aber wisst bitte, dass das nur ein teilweise Schutz ist, besser als kein Schutz. Das wurde ja gar nicht kommuniziert. Nein, Masken waren doof, so ungefähr wurde das oft kommuniziert. Also später waren die Masken dann da. Und das ist hochinteressant, wie dann in den Jahren weiter mit Masken umgegangen worden ist. Natürlich kann man Masken falsch tragen und falsch getragene Masken sind schlechter als Social Distancing, das Thema, was dann gleich noch kommt. Social Distancing schlecht betrieben ist aber immer noch besser, wenn man dann Masken trägt, die wirksam getragen werden. Also man kann auch Lockdown mit dazu. Man kann diese drei Hauptmaßnahmen des ersten Jahres, es kam ja eigentlich nur ein vierter Punkt dazu, zu dem komme ich nächstes Jahr, das ist die Impfung. Wir haben Lockdown, wir haben Masken, wir haben Social Distancing im ersten Jahr. Im zweiten Jahr haben wir Lockdown, Social Distancing, Masken und Impfung. Also das Einzige, was dazugekommen ist, ist die Impfung. Und wir hatten, bitte schaut unten nach, ich verlinke das Papier, es ist unfassbar. Diese Pandemie wäre mutmaßlich in der Stärke der Auswirkung vermeidbar gewesen, hätte man dieses Papier, was der Bundesregierung oder dem Bundestag vorgelegen hat, wirklich befolgt. Hätten wir genug Masken gehabt, hätten wir vielleicht sogar schon an Impfstoffen geforscht, was ja unter der Hand gelaufen ist, aber vielleicht schon vorher, hätten wir Vorsorgeleistung, hätten wir gewusst, wie viele Lockdowns wir wirklich machen müssen, in welcher Art und Weise, wie Social Distancing ehrlich und gut betrieben wird, dann hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit, aber das wird ja noch Teil der weiteren Untersuchungen sein, weniger echt an Corona Verstorbene gehabt. Das ist eh ein Thema für eine weitere Folge. Wie viele Menschen sind denn wirklich an Corona gestorben? Wie viele sind mit Corona gestorben? Und wie viele sind tatsächlich auch durch Corona, also nicht durch Corona, sondern durch die Corona-Maßnahmen gestorben? Das ist eine hochinteressante Geschichte, die diesen Tag heute, diese Podcast-Folge heute sprengen wird. Aber das wird noch kommen. Im Rahmen der Impfung, der Corona-Maßnahmen mit Impfung, der Impfpflicht, der Nicht-Impfpflicht und natürlich auch der Testung, der Corona-Testung mit den PCR-Tests. Ganz hohe, interessante Maßnahmen. Heute soll es ja nur um die Maßnahmen gehen, die uns sehr einschneidend bewegt haben, vor allem im Weihnachtsfest 2020, heute, jetzt in dem Zeitraum vor 5 Jahren. Also zur Maske muss es einfach klar sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Es muss, wenn man das Papier von der Bundestag liest, unten verlinkt, ausreichend viele Masken geben für eine erste Phase, bis die Produktion anfahren kann. Das muss klar sein. Wenn wir 3 Monate Puffer brauchen, dann brauchen wir eben 85 Millionen Bundesbürger mal Maskenzahl X. Vielleicht alle zwei Wochen eine Maske. Das sprich, das sind dann pro Bundesbürger 6 Masken plus ein bisschen Ausstand, wenn etwas kaputt geht. Sagen wir mal 10 Masken pro Bundesbürger, brauchen wir 58 Millionen Masken in den ersten 3 Monaten. Die müssen aber bereit liegen. Und wenn die verablaufen, weil sie nicht mehr haltbar sind, dann müssen die eben regelmäßig ersetzt werden. Es muss ein Pandemieschutzsystem geben, das aus meiner Sicht immer noch, es wird viel darüber gesprochen, es wird Enquete-Kommission nach Enquete-Kommission herbeigeschworen, aber ob da Lösungen und Regelungen heraus sich ergeben, die uns wirklich schützt vor der nächsten Pandemie und die nächste Pandemie erträglicher gestalten lässt, das wage ich zu bezweifeln. Dafür sind die Politiker leider zu kurzsichtig. Und das soll es gewesen sein zur Maskenpflicht. Dass die Maskenaffäre wird wahrscheinlich sogar noch ein eigenes Thema werden, weil das ein True-Crime-Fall ist. Und jetzt langsam, ich hoffe durch journalistische Arbeit, weil den Politikern können wir die Aufarbeitung nicht überlassen, herauskommt, was damals wirklich vielleicht sogar strafrechtlich relevant passiert sein könnte oder passiert ist. Und nun leite ich über zu dem wichtigen, vielleicht zum wichtigsten Thema im Rahmen der Verbreitung von Viren im Rahmen einer Epidemie, einer Pandemie oder auch in der Corona-Pandemie, dem Social Distancing.
Und nun komme ich zum dritten großen Themenbereich heute, der sich natürlich auch nahtlos anschließt an die anderen beiden Maßnahmenmodule, das Social Distancing. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich finde, Social Distancing ist das Modul, die Maßnahme, die ja an sich am simpelsten zu verstehen ist. Nur ein bisschen schwierig ist, weil dieses Coronavirus so tückisch ist. Wer würde sich denn mit einer Krankheit, die ausgebrochen ist, nehmen wir mal eine Grippe zum Beispiel, in ein Fußballstadion begeben oder Karneval feiern oder im Theater gehen oder sogar einkaufen gehen, der liegt flach und steckt allenfalls seine Umgebung an. Und die angesteckt sind, sind 2 Tage später eben nun auch krank. Das heißt, die Spanne, in der Infizierte weitergeben und Infizierte, dadurch Infizierten weitergeben, ist kürzer. Deswegen ist eine Grippe-Pandemie auch gar nicht so sehr möglich wie die Corona-Pandemie, weil da dummerweise ganz viele hunderttausende Menschen rumgelaufen sind, ohne zu wissen, dass sie infektiös sind. Das war die große Gefahr und die große Krux des Coronavirus, vor allem im ersten Jahr, wo wir uns jetzt gerade befinden, vor 5 Jahren. Also Social Distancing. Ganz interessant war, vor allem bei Social Distancing bezüglich Schullockdown oder ob Kinder Social Distancing wie Spielplätze schließen, Kindergärten schließen und solchen Geschichten. Auf der anderen Seite natürlich auch die Alten anzusperren im Altenheim. Ist gewesen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Wieler war oder der Drosten. Ich habe es nicht gefunden. Man findet auch nicht mehr alles so einfach, obwohl alles noch im Internet steht. Ich habe unten mal die Reihe mit Drosten, Corona-Update, weil ich finde, das war das sehr versierteste Podcast-Modul. Einmal die Woche ungefähr, manchmal auch häufiger, wenn es nötig war. Ich habe heute unten die ganzen Links, die ganzen Podcasts verlinkt und einmal einen vom 8.12.2020, was sich sozusagen anschließt, nein, das ist sozusagen der Vorläufer, der wissenschaftliche Vorläufer zum harten Lockdown, den ich eben beschrieben habe. Und eigentlich, das, was Drosten in dem Podcast sagt, liest Angela Merkel nur ab. Der harte Lockdown 2020, also unser verlorenes Weihnachtsfest, ist letztendlich tatsächlich wissenschaftlich gefordert worden. Ob berechtigt, da gibt es ja noch Jahre dahinter, die das weiter erforschen können. Also Social Distancing. Man hat wirklich diskutiert, schon beim ersten Lockdown, während des ersten oder bevor dem ersten Lockdown, macht es Sinn, Schulen zu schließen. Kindergärten, also Kinderbetreuung, Kitas, Schulen, Altenheime war nicht so das Thema mehr, die Kinder. Weil die Kinder dummerweise halt infiziert sind, infektiös sind, aber meistens nicht die großen Symptome hatten. Das heißt, Kinder, infizierte Kinder, in nur ganz geringer Anzahl zu Hause bleiben, weil sie gerade sich gar nicht krank fühlen. Ganz tückisch bei Corona. Also macht es ja Sinn, darüber nachzudenken, aufzupassen, dass die Kinder sich nicht spielenderweise gegenseitig anstecken und diesen Keim nach Hause oder gar in die Wohnungen der Großeltern tragen oder sogar in die Altenheime. Man hat das und ich versuche das herauszufinden für die nächsten Folgen, eine Studie aus, ich meine, Washington, Philadelphia und New York oder New York oder Anteilen von New York. Also man hat da verschiedene Stadtteile untersucht. A, nach Maßnahmen und B, nach sozialen Stand und C, nach Ernährung und Unterbringung. Man muss sich vorstellen, das war ja alles im Rahmen der Zeit im Ersten Weltkrieg, kurz danach oder währenddessen noch, könnt ihr alles nachschlagen, dass eben dort nachgeforscht wurde, welche Maßnahmen wirksam waren. Und da hat man wirklich rausgefunden, und das ist ganz interessant, ich hoffe, ich finde das noch, da hat der Wieler, ich meine, das war der Wieler gesagt, nein, Kinder einzusperren, also zu Hause einzusperren und dadurch eben Konflikte zu schüren und die Schulen zu schließen, das bringt nichts, das macht mehr Schaden, als es Wirksamkeit bringt. Das hat er gesagt, ich sag mal, an einem Montag. Und ich weiß es einfach genau. Okay, alles klar, Schulen bleiben zu. Warum diskutierten die denn darüber, dass das so ist? Der Wieler ist ja nun mal ein Wissenschaftler und der hat es sich sehr angeguckt anscheinend. Wenige Tage später, noch in derselben Woche, plötzlich Kehrtwendung. Warum? Man habe sich Studien angeguckt der spanischen Grippe und dort herausgefunden, dass die Städte, Stadtteile, Bezirke in den Städten, die ganz schwer betroffen waren an der Ostküste der USA, dort, wo die Kindergärten oder Kitas oder was es damals halt so gab, die Schulen mehr oder weniger komplett geschlossen worden sind und auch verhindert worden ist, dass die Kinder großflächig weiterhin zusammen irgendwo gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob es zu der Zeit echte Spielplätze gab, aber ein echtes Social Distancing versucht hat zu betreiben, dass dort die Todesfälle, der Verlauf der Infektion, der Pandemie dort nicht so schwerwiegend war, wie es eben dort gewesen ist, wo man die Maßnahmen nicht getroffen hat. Es wird auch ein bisschen unterschieden auf soziale Enge. Natürlich, wo man enger zusammenlebt, ist die Infektionsrate oder Möglichkeit größer. Ich weiß jetzt nicht, ob Mundschutz getestet worden ist. Das wäre mal interessant gewesen. Jedenfalls war die spanische Grippe ja ohnehin so ein Muster. Ein Muster zu gucken, was man an Maßnahmen eigentlich machen kann. Social Distancing ist logisch. Social Distancing ist sowieso, ja, Lockdown macht Social Distancing. Social Distancing ist am besten natürlich, wenn man es dann zugibt, dass die Masken wirksam sind und eben die FFP2-Masken mit einer sorgsam getragenen FFP2-Maske zu kombinieren. Ich glaube, darüber sind sich viele gar nicht mehr so uneins, dass das Module sind, die man diskutieren muss, die man auch einführen muss. Ob diese tatsächlich in der Grundschule, in der Kita oder erst in der weiterführenden Schule oder überhaupt nicht in den Schulen durchzuführen ist. Ob man das vielleicht nur mit Bubbles hätte machen können. Meine Tochter war in England und die ist in einer Bubble quasi unterrichtet worden. Die waren in ihrer Bubble, haben sich in ihrer Bubble schlimmstenfalls auch angesteckt gegenseitig, aber die Krankheit ist eben nicht aus der Bubble rausgekommen. Wie man mit den Altenheimen umgehen oder hätte umgehen müssen, ob man wirklich die Alten quasi einsperren durfte, die Besuche ja teilweise komplett verboten hat oder wesentlich verboten hat, die Folgen daraus, also die Folgen eines zu gut gemeinten Social Distancing. Und hier kommt eine Quintessenz, die ich jetzt mal am Ende dieses Podcasts heute, dieser Folge heute betonen möchte. Der große Fehler, das hat auch Drosten, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr sogar zugegeben, und auch der Streeck, das ist ja der andere Virologe aus Bonn, der jetzt sogar im Bundestag sitzt, andere habe ich gar nicht so gehört, aber vor allem die beiden, die haben gesagt, wenn wir nochmal ähnlich handeln müssten in einer Pandemie, wären die Werkzeuge ähnlich. Wir hätten Lockdowns, wir hätten Masken sowieso, da diskutiert heute gar keiner drüber, die brauchen wir einfach, und Social Distancing. Wir würden aber, um die Maßnahmen zu entscheiden, also die Härte, die Ausprägung der Maßnahmen, nicht allein Virologen nehmen. Aber Virologen rechnen aus. Die rechnen aus, wie viel Kranke habe ich, wie weit muss ich runtergehen, habe ich ein exponentielles Wachstum oder ein lineares Wachstum, ist das Wachstum seitweilig, überlasse ich mein Gesundheitssystem. Beide haben gesagt, Drosten und ich suche das auch noch raus, vielleicht verlinke ich das jetzt noch oder ich werde es in der nächsten Folge sogar mal zitieren oder sogar vorspielen. Also Streeck und der Drosten haben unabhängig voneinander, denke ich zumindest, gesagt, wir müssen einbeziehen, Soziologen, wir müssen natürlich auch Ökonomen mit einbeziehen, wir müssen aber auch Psychologen, Psychiater, komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu, wir müssen Epidemiologen, aber auch mehr auf sozialer Ebene. Wir müssen viel mehr Daten haben, die darauf Acht geben, herauszufinden, wer wirklich an Corona und wer mit Corona und wer sogar wegen Corona-Maßnahmen gestorben ist. Also eigentlich jetzt die Daten jetzt erheben, um herauszufinden, was ist. Also wir müssen jetzt in der Aufarbeitung, bitte, bitte, nicht nur Virologen und vielleicht ein paar Ökonomen, sondern wir brauchen Virologen, Psychologen, Soziologen, also eigentlich dieses ganze Wissenschaftsgedöns, was dort wichtig ist. Man hat herausgefunden, dass vor allem bei Mädchen, warum Mädchen, weil Mädchen scheinen das schneller zu merken, sie sind auch schneller bereit, sich behandeln zu lassen, dass die Ängste, also Angststörungen, Traumastörungen im Rahmen der Corona-Zeit extrem zugenommen haben. Und was man heute weiß, beziehungsweise was man ansatzweise weiß, es war viel weniger die Angst vor dem Coronavirus selber, vor der Erkrankung, vor einer Grippe, vor allem bei jungen Leuten, die sind ja selten echt richtig schwer krank geworden, zumindest seltener als Erwachsene, sondern mehr dieses Abkappen von Socializing. Die ganze Jugend wurde teilweise zerstört. Man konnte nirgendwo rausgehen, man konnte sich nicht treffen. Man wusste auch ja gar nicht, wie lange das dauert. Also die Unsicherheit, welche Maßnahme nun die nächste ist oder wann die Maßnahme, die jetzt gerade schon einschneidend ist, noch verstärkt wird, verschärft wird oder die eh schon ganz scharfe Maßnahme noch verlängert wird. So ist es ja nun gelaufen. Alles kein Vorwurf, aber das hat Ängste geschürt. Und all diese Punkte, die multiwissenschaftlichen oder multidisziplinären Punkte, müssen jetzt in einer Phase ohne Pandemie so aufgearbeitet werden, auch ohne anzuklagen, ohne irgendwelche Leute an Pranger zu stellen und meinetwegen sogar mit Amnestie, dass auch eine Straffreiheit besteht. Aber es muss schonungslos aufgeklärt werden, damit uns die nächste Pandemie nicht genauso überrascht. Die hätte uns gar nicht überraschen dürfen. Wie gesagt, unten steht das Ding vom Bundestag, also dieses Schriftstück. 2013 übrigens ist das im Bundestag eingegeben worden, dass uns die nächste Pandemie eben nicht überrascht, sondern dass wir überraschend gut mit der nächsten Pandemie zurechtkommen. Weil die nächste Pandemie kommt bestimmt. Vielleicht nicht mehr in unserem Lebensalter, das kann sein. Man sagt ja, die Pandemie, die wir hatten, war zwischen 50 und 100 Jahre, deswegen war die auch überfällig. Und wenn die nächste erst in 50 bis 100 Jahren auftritt, wird es ja viele von uns nicht mehr betreffen. Aber es kann ja auch anders kommen. Die Vogelgrippe soll ja durchaus geeignet sein. Das ist ja ein Grippevirus, also wie unsere Influenza-Grippe, ein Typus davon, nur noch sehr viel virogener und auch tödlicher, zumindest momentan noch, wird schon auf Menschen übertragen, aber noch nicht zwischen Menschen übertragen. Und dieser kleine Sprung, oder dieser große, wir wissen es nicht, wenn der einmal überschritten ist, dann werden wir die nächste Pandemie mit dem Vogelgrippevirus haben. Und lassen wir uns doch darauf vorbereiten, auch wenn es nie in unserem Alter und schon gar nicht in den 5 Jahren Legislaturperiode eines Politikerlebens auftritt, sondern lassen wir uns doch vorbereitet sein. Und wir können uns vorbereiten auf eine Pandemie, auf jede Pandemie, weil so unvorbereitet ist auch die Corona-Pandemie Covid-19 als Coronavirus. Coronavirus ist nicht unbekannt gewesen, nicht gewesen. Wir hätten besser handeln können und lass uns doch bitte lernen. Und so möchte ich schließen bis zum Dossier 4. Das kommt dann irgendwann 2026, wo ein großes Thema sein wird, die Testung, also PCR-Messungen, Impfung und Impfpflicht.
Und nun wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dieses Jahr dürfte ja anders als 2020 auch Raketen schießen und böllern, falls es nicht irgendwann doch ein Böllerverbot gibt, aber das ist ein anderes Thema. Und ich möchte ankündigen, dass ich an Neujahr euch ein neuer Special gönnen werde, ein neuer Special mit einem wieder ganz, ganz fantastischen Interview über eine, Nahrungsmittelergänzungs-Booster-Lösung, wie ihr euer Ernährungsleben 2026 boostern könnt. Seid drauf gefreut, freut euch drauf und schaltet ein am Neujahrstag, wenn die nächste Folge kommt.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt.
Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als True Med, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer True Med Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.